Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Hakan Gürses mit dem Titel Kulturalität in Hegemonie und machttheoretischer Perspektive. Ein Vortrag, der bei der Tagung Interkulturelle Kompetenz in der Kritik im Februar 2015 in Wien gehalten wurde. Hakan Gürses ist Philosoph und derzeit wissenschaftlicher Leiter der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung. Lange Zeit hat er am Institut für Philosophie und an der internationalen Entwicklung an der Universität Wien als Lehrbeauftragter und Gastprofessor unterrichtet und war auch lange Chefredakteur der Zeitschrift Stimme von und für Minderheiten. Zudem war er Gründungsmitglied der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie und der Zeitschrift Polylog, Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren. Er ist zudem Trainer und Musiker. Seine zahlreichen Publikationen liegen vor allem im Bereich der politischen und interkulturellen Philosophie, der Kulturtheorie und der Erwachsenenbildung. Hören Sie nun nach einem ersten Musikstück den Vortrag von Hakan Gürses.
Was ich mit diesem Vortrag jetzt versuchen möchte, ist eine Gratwanderung. Eine Gratwanderung zwischen der Kritik des Kulturalismus einerseits und aber Affirmation sozusagen des Kulturellen auf der anderen Seite. Also diejenigen, die mich kennen, auch sozusagen meinen akademischen Gang kennen, werden schon irgendwie wissen, dass aus meinem Mund noch nie so etwas wie Affirmation des Kulturellen oder sowas zu hören war bis jetzt. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist eine Kopfreaktion eines Kindskopfes sozusagen, vor allem Jahre, wenn man nur kritisch ist über diese Dinge geäußert. Und jetzt gerade, wo es um Kritik der interkulturellen Kompetenz geht, möchte ich das in Schutz nehmen. Also sozusagen tatsächlich, ein bisschen ist es vielleicht auch so etwas, aber doch, also mit einem doch akademischen Touch zumindest. Mir geht es hauptsächlich darum, die Interkulturalität für die politische Theorie nutzbar zu machen und vice versa, also eine politische Theorie der Interkulturalität auszubilden. Man könnte sagen, in der politisch-wissenschaftlichen medialen Interpretation der Weltlage seit Anfang der 1990er Jahre sukzessive eine Lesart sich etabliert hat, die man als kulturalistisch bezeichnet hat und bezeichnen muss. Eine Lesart der Welt. In der Welt gibt es Konflikte aufgrund von kulturellen Unterschieden. Das ist der Tenor gewesen, wir wissen es. Also das Ende der Geschichte, wie es damals so genannt wurde, war eigentlich auch das Ende des Politischen, könnte man sagen. Also statt des Politischen hat man von der Kultur geredet. Hat man begonnen, von der Kultur zu reden. Und man hat natürlich auch sukzessive sozusagen diesen Begriff des Kulturellen politisiert und den Begriff des Politischen vielleicht kulturalisiert, so könnte man es auf den Punkt bringen. Hier könnte man mit Nietzsche und mit Foucault vielleicht wirklich von einem Willen zur Kultur sprechen. Also der Wille zur Kultur ist wahrscheinlich so ein Charakteristikum unserer Zeit. Diese sozusagen Elemente, wenn man es so sagen darf, sind auch Elemente eines solchen Willens zur Kultur, Zeitalter der Kultur, hat man oft gesagt, man hat von Kulturalismus auch im positiven Sinne gesprochen, Cultural Term, Kampf der Kultur, Dialog der Kultur, kulturelle Übersetzung, interkulturelle Kommunikation, ja schließlich interkulturelle Kompetenz und die ganzen Begriffe mit dem Begriff Kultur drinnen, Kultur drinnen, Cultural Diversity und so weiter. Also eine Welt, die tatsächlich aus Kultur gemacht ist, wenn wir so sagen. Natürlich ist diese kulturalistische Auffassung auch auf Kritik gestoßen und stößt immer noch auf freie Kritik. Einige Eckpunkte habe ich hier aufgelistet, besonders eines Kritikstranges, der wurde heute erwähnt, also doch sehr erziehungswissenschaftlich, teilweise auch sehr, wie soll man sagen, politiktheoretisch gefärbt, und diese Kritik gibt schon seit 15 Jahren, das soziale und politische wirtschaftliche Fragen durch diese Konzepte, auch der interkulturellen Konzepte, also alle Sachen sozusagen kulturalistische oder Kulturdifferenzkonzepte, tatsächlich kulturalisiert wurden, soziale Probleme, politische Probleme, wirtschaftliche Probleme, rassistische Strukturen wurden ausgeblendet, man hat nur mehr über das Fremde gesprochen oder über exotisierende Leben, wie sozusagen von sich gegeben hat, also über Rassismus zu reden, der ja tatsächlich strukturell vorhanden war und ist in unseren Gesellschaften. Hegemoniale Verhältnisse wurden dadurch unterstützt. Interkulturelle Kompetenz, ja, das ist die Frage immer heute, ganz klugerweise auch aufgeworfen, finde ich. Für wen ist das? Diese Kritik gibt es auch schon etwas länger, nämlich dass interkulturelle Kompetenz eigentlich nur der Mehrheitsbevölkerung sozusagen so gedacht ist. Denn diejenigen, die so kommen, sind ja eh schon interkulturell kompetent, weil sie haben überlebt, sozusagen. Das könnte man auch so, also nicht ausgesprochen, sondern. Das heißt, wenn man sich anschaut, diese interkulturelle Kompetenz konzentriert ist tatsächlich allesamt gemacht für die Mehrheit. Fremdheit festgeschrieben, Identitäten zugeschrieben, wirkliche Konflikte, was immer sein mögen, das ist natürlich auch eine andere Frage, aber verschleiert durch Kultur, Integration oder zum Hauptwort. Ja, interkulturelle Kompetenz wurde als neoliberaler Imperativ. Das muss man auch sagen, neoliberal ist selber wie soll man sagen, ein internationales Schimpfwort, also in allen Sprachen verständlich quasi. Das hat man dann auch natürlich mit der Kompetenz an diesem Begriff. Problematischer Kulturbegriff wurde auch präzisiert. Also diese Kritik gibt es und gab es. Auch ich habe sozusagen seit Mitte der 1990er Jahre in Vorträgen, Texten etc. versucht, diese kulturalistische Lesart vor allem aber anhand der Unzulänglichkeiten des Kulturbegriffs zu kritisieren. Also mir war es keine logisch schwierig, sozusagen, es gab eine terminologische Schwierigkeit, es gab eine politische Schwierigkeit, weil der Begriff sehr stark tatsächlich verzahnt war und ist mit Kolonialismus, mit Rassismus, mit Kampf der Kulturen und so weiter. Und schließlich war dieses Dilemma für mich auch sehr deutlich. Also wenn man, wie geht man mit Differenzen um, wenn man sie verherrlicht, haben wir es mit dem Kulturalismus zu tun. Wenn man aber sozusagen die Kulturalität ignoriert, dann haben wir das Problem des Universalismus, und zwar sozusagen mit allen negativen Konsequenzen des Universalismus. Also der Universalismus als Machtdiskurs oder als Machtdenken, wie es auch in postkolonialen Zusammenhängen genannt wurde. Also das ist sozusagen mehr oder weniger das Pangroso, mit dem wir heute auch zu tun haben. Und ich finde es auch sehr gut, dass gerade im interkulturellen Philosophiekontext diese Dinge kritisch betrachtet werden. Also dass man sich sozusagen einem Diskurs anschließt, der tatsächlich seit 15 bis 20 Jahren auf unterschiedlicher Weise in unterschiedlichen anderen Disziplinen eine gewisse Existenz gefristet oder befristet. Heute aber möchte ich nicht eine Kritik an sozusagen diesen interkulturellen Konzept oder interkultureller Kompetenz zum spezifischen versuchen, sondern eher die Konsequenzen dieser Kritik selbst thematisieren. Weil ich gehe davon aus, oder das ist sozusagen meine Arbeitshypothese, dass die Kritik am Kulturalismus zum Teil selbst kulturalistisch war oder zum Teil selbst reduktionistisch war. Und vielleicht auch sozusagen der Begriff der Kultur, der an dieser Kritik sozusagen am Werk war, in dieser Kritik am Werk war, zum Teil auch ein problematischer Kulturbegriff war. Also darum geht es mir jetzt einmal darum, die Konsequenzen der Kritik selbst zu thematisieren, denn mit dieser Fundamentalkritik an Kulturalismus oder Kulturalität und Kultur. Und diese Fundamentalkritik hat ja versucht, den Angelpunkt der Gesellschaftsanalyse, der kritischen Gesellschaftsanalyse, von Kultur auf einen anderen, jeweils anderen, aber genauso archimedischen sozusagen, Punkt, auf einen Hebelbegriff zu verlagern. Und dass dieser Begriff war statt Kulturökonomie oder Interessen, Klassenkampf oder postkoloniale Herrschaftsverhältnisse. Also man hat immer gesagt, das Problem ist nicht Kultur. Das Problem ist, aber es war immer ein anderer Hebelbegriff. Es war ein anderer archimedischer Punkt sozusagen. Darum sage ich, es handelt sich um einen Reduktionismus wahrscheinlich. Und damit wird, zumindest in anderen Bereichen, und das könnte hier uns auch blühen, darum ist das sozusagen vielleicht ein warnender Ruf hier, darum ist es sehr wichtig, das zu sehen, dass im Moment vielleicht mit dieser Kritik der Kultur so etwas wie eine sehr wichtige Komponente gleich mit entsorgt werden könnte. Und davor möchte ich warnen, nämlich das ist das Kulturelle, wenn wir so wollen. Und das ist jetzt kein Wortspiel, also wenn ich sozusagen auf der einen Seite Kulturalismus sage und auf der anderen Seite kulturell sage oder kulturell sage. Weil hier wird auch das Kind sozusagen so mit dem Bade ausgeschüttet. Und dann würde die intendierte Herrschaftskritik, Machtkritik auch eines der wesentlichen Analysefelder und in Folge natürlich auch eines der wichtigsten Instrumentarien einbüßen, dass nämlich jede Art von Führung, jede Art von Regieren einen kulturellen Aspekt hat. Und das ist sehr wichtig und das sollte, glaube ich, auch immer in unserem Blick auch sozusagen inkludiert sein. Darum möchte ich einen Vorschlag machen. Ich möchte eine Perspektive entwickeln oder eine vorhandene Perspektive sozusagen übernehmen, um Kulturalismus kritisch zu bleiben, aber dabei nicht auf das Kulturelle als Dimension der Gesellschaftsformation zu verzichten. Also wenn uns das gelingt, bin ich der Meinung, werden wir auf dem richtigen Weg so sind. Jetzt möchte ich versuchen, da ein paar Eckpunkte, für mich ist jetzt erfassbare Eckpunkte einer solchen Perspektive in einer gebotenen Kürze sozusagen zu erörtern. Dabei möchte ich Anleihen nehmen bei Gramsci vor allem, weil ich von Hegemonie geredet habe. Es gibt da natürlich eine viel ausgereiftere Hegemonie-Theorie oder Hegemonie-Theorien. Eines wurde von Ihnen erwähnt, also eben mit Laclau und Mouffe. Ein Hegemonie-Konzept, das allerdings mit sehr spezifischen Begriffen, also auch wurde der eine oder andere Begriff erwähnt, der Lehre ist signifikant, Äquivalenzketten gibt es, oder es gibt das sogenannte Big Crime, also dass diese Dinge immer in Bewegungen entstehen, die sozusagen ex negativo kommen. Also ein bisschen ist es vielleicht zu kompliziert, gerade für Leute, die sich nicht mit Politikwissenschaft oder mit Politiktheorie befasst haben. Und in einer halben Stunde sind diese Dinge auch wahrscheinlich ein bisschen zu schwer zu erklären. Darum habe ich diesen Strang jetzt einmal ausgelassen, finde ihn aber schon sehr wichtig. Also Ernesto Laclau und Chantal Mouffe haben ja einen sehr eigenwilligen, möchte ich sagen, ein Konzept der Hegemonie vorgelegt seit den 80er Jahren. Ja, also das heißt, diese Weiterführung werde ich jetzt nicht so erwähnen. Ich werde ein bisschen auf den Begriff der Ordnung bei Foucault eingehen. Ich werde den Begriff der Kulturalität, mit dem ich versuche, seit einiger Zeit zu arbeiten, einbringen. Alles miteinander kurz schließen und dann sehen wir, ob da irgendwas passiert. Ja, also Antonio Gramsci, den kennen viele. Antonio Gramsci war ein marxistischer Denker und Revolutionär. Also insofern ist natürlich alles, was ich hier von ihm erzähle, sehr stark marxistisch und natürlich auch marxistisch-dogmatisch, müsste man sagen, fast schon geprägt. Das ist klar. Und ich selbst, ich weiß nicht, das passiert jetzt auch sehr oft, das höre ich oft von so jungen Frauen, erzähle jetzt sozusagen, aber ich bin keine Feministin. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich erzähle jetzt nicht, also ich bin kein Marxist. Das ist jetzt uninteressant, was ich bin. Auf jeden Fall ist das, was hier passiert, was sozusagen aus diesem marxistischen Kontext in den 30er Jahren entstanden ist. Und das ist nicht unwichtig zu erwähnen. Diese Gedanken sind fragmentarisch geblieben in den sogenannten Gefängnisheften. Er hat dort mehrere Begriffe und Begriffspaare definiert, um eigentlich zwei wesentliche Fragen stellen zu können und beantworten zu können. Wie kam in Italien und in westlichen Europa der 1930er Jahre eine sozialistische Revolution durchgeführt werden, wo sozusagen man eine Revolution gekannt hat, Russland 1917, und da waren aber ganz andere Verhältnisse. Also er spricht sehr oft vom Osten und vom Westen und meint genau diese Differenz. Andererseits, aber diese Implizit gestellt, weil diese Frage befasst er sich nicht ganz ganz explizit, das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass er im Gefängnis saß, alles so zensuriert und so weiter. Und da redet er auch sehr interessante Begriffe, wie zum Beispiel, ich meine, er spricht von Fürsten. Der Fürst ist natürlich das Buch von Machiavelli und da ist er immer so eine Art Korrespondenz mit dem Buch, aber damit meint er nicht selten auch die Partei, also die kommunistische Partei. Und solche Kürzungen hat er verwendet, also darum sind diese Texte sehr schwer zu verstehen, aus unserer Sicht. Oder was weiß ich, der Begriff Subalter zum Beispiel, der später von der postkolonialen Theorie so übernommen wurde. Oft wird Subalter eigentlich verwendet, um nicht Proletarier und Proletarier zu sein, proletarisch zu sein. Und das wäre sein eigener Begriff auch, das ist auch nicht uninteressant. Also er meint damit nicht immer sozusagen die Klassen unter dem Proletariat, sondern er meint sehr oft, also kontextbezogen, auch tatsächlich das Proletariat. Gut, auf jeden Fall, wie hat der Faschismus die Teil gemacht, Herr Robert? Entgegen der klassisch-marxistischen Staatstheorie, die vor allem von Lenin geprägt war, sah Gramsci hier sozusagen die Funktion des Staates, aber nicht nur in der Repression, das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Er unterscheidet zunächst zwischen Herrschen und Führen. Das ist auch interessant, weil diese Begriffe später auch zum Beispiel mit Michel Foucault sehr wichtig wurden. Führen. Um herrschen zu können, so ist seine Theorie, muss eine soziale Klasse vorerst führend sein. Das heißt, um zu herrschen, muss man bereits andere Klassen führen. Oft ist so diese Unterscheidung auch bei ihm selbst. Das heißt, es gibt Klassen, mit denen man eine Art Bündnis eingehen kann. Mit denen kann man aber eine Art Bündnis eingehen, indem man sie führt. Und das ist sehr wichtig für ihn. Nur wenn man führt, hat man Anspruch auch auf die Machtübernahme sozusagen. Und Machtübernahme heißt Herrschen über sozusagen den Klassen, die den Gegensatz bilden. Mit denen muss man kein Bündnis eingehen, man muss sie aber sozusagen auch führen können. Und das ist der Punkt bei ihm, der wahrscheinlich sehr wichtig ist. Also man soll unterscheiden zwischen Herrschen und Führen, zwischen Macht und Hegemonie, sagt er auch sehr oft. Also man muss bereits eine Hegemonie vor der Machteingreifung aufgebaut haben und diese auch danach ausüben können. Das ist wichtig, Hegemonie erfolgt durch Überzeugung anderer Klassen, vor allem natürlich ihrer sogenannten organischen Intellektuellen. Das heißt, jede Klasse, die herrschen will, oder jede soziale Gruppe, muss die anderen Klassen von der Richtigkeit, von der Notwendigkeit und Überlegenheit des eigenen Gesellschaftsmodells samt den entsprechenden Institutionen überzeugen. Es geht hier also um eine Führungsfähigkeit, die nicht auf militärischer oder polizeilicher Stärke beruht, sondern vor allem ideologisch gestützt ist. Mit anderen Worten, der Begriff Ideologie ist bei ihm auch vorhanden, wird dann später, das kennen wahrscheinlich hier einige, die diese Tradition, Theorietradition kennen, wird dann von Jünger also sehr übernommen und auf eine Art und Weise weitergeführt, wo man sagen kann, später konnten dort eben Laclau und Mouffe ansetzen, nämlich genau dort, wo sie von Hegemonie-Theorie gesprochen haben, ohne die Ideologie so zu erwähnen. Oder Foucault vielleicht mit seinem Machtbegriff. Auf jeden Fall, diese Führungsfähigkeit ist nicht polizeilich, nicht militärisch, ideologisch. Mit anderen Worten, kulturell. So sagt er das auch, ethisch, philosophisch. Das sind die Begriffe, die er verwendet hat. Das heißt, die Führungsfähigkeit und kulturelle Führung selbst heißen bei Gramsci zugleich, also sowohl diese Fähigkeit als auch die Führung selbst, heißen bei ihm Hegemonie. Das ist sein Begriff. Es geht also bei diesem führenden Herrschen nicht nur um Zwang, sondern vielmehr um Konsens, wie er sagt. Er macht diese Unterscheidung und er spricht immer von einer Doppelperspektive. Er sagt, es gibt eine Doppelperspektive, die sehr wichtig ist in der politischen Theorie. Und er sagt, wenn wir unsere Gesellschaft verstehen wollen, wenn wir den Staat verstehen wollen, geht es da auch darum, ist Hegemonie gepanzert mit Zwang. Das ist der Begriff, den er verwendet, der auch jetzt ein Buchtitel geworden ist. Habe ich gesehen im Text. Hegemonie gepanzert mit Zwang. Ich zitiere ihn, er sagt hier, verschiedene Ebenen, die sich theoretisch auf zwei grundlegende Ebenen reduzieren lassen, des Zwangs und des Konsenses, der Autorität und der Hegemonie, der Gewalt und der Kultur, des individuellen Moments und des Universellen, der Kirche und des Staates, der Agitation und der Propaganda, der Taktik und der Strategie und so weiter. Also es geht immer um diese Überzeugung einerseits, um das Überzeugen einerseits und Zwang andererseits. Der moderne Staat ist deswegen bei Gramsci für Gramsci ein integraler Staat, der nur durch diese Kombination von Zwang und Konsens die Herrschaftsfunktion ausüben kann. Und die unterschiedlichen Funktionssphären, das ist sehr wichtig, das sind keine örtlichen Sphären, das sind Funktionssphären eines Staates, die bringt er auf die folgende Formel, ist italienisch, aber verständlich, glaube ich, also auf jeden Fall auf der einen Seite Società Politica, dann Società Civile und dann Stato Integrale, was rauskommt. Also ein integraler, integrierter, erweiterter Staat sozusagen. Und auf die anderen beiden Begriffe möchte ich dann jetzt gleich zurückkommen. Das heißt, das, was ich bis jetzt so skizzenhaft erzählt habe, als Theoriebausteine sozusagen bei Gramsci, hat wahrscheinlich drei Aspekte, die scheinen für unsere Frage hier wichtig zu sein. Und die möchte ich jetzt schnell schildern. Also drei Aspekte, die jetzt einmal weg von diesem marxistischen mit uns hier zu tun haben wahrscheinlich. Also zuerst einmal Società Civile als Schauplatz der kulturellen Hegemonie und ich möchte sagen als Kulturalität. Zweitens kommt damit ein Aspekt, glaube ich, zum Vorschein, die Kontingenz der Kultur könnte man sagen. Und drittens Universalisierung als Strategie. Ich möchte versuchen, habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja, gut. Möglichst schnell dann diese drei Punkte zu besprechen. Società Politica, ich kann überhaupt nicht Italienisch, ich spreche sicher ganz falsch aus, wurde oft mit politischer Gesellschaft oder mit Staat wiedergegeben in der Übersetzung, also in der deutschen Übersetzung, aber auch im Englischen. Das wird oft genannt Staat. Wie aber jetzt der andere Begriff, nämlich das mit Civile, wie das zu übersetzen sei, war und ist auch heute eine sehr viel diskutierte Frage. Vorgeschlagen wurde bürgerliche Gesellschaft, Bürgergesellschaft, also Andreas Kohl, ein österreichischer Politiker, der eigentlich immer noch ein österreichischer Politiker ist, weil er in der Pension die Pensionisten vertritt. Irgendwer muss das tun. Und er hat zum Beispiel von diesem Begriff Bürgergesellschaft so bekannt gemacht. Und damit hat er natürlich was anderes gemeint als Marx, nehme ich an. Er kommt von der ÖVP, die sind schon ein bisschen anders. Zivile Gesellschaft wurde gesagt und Zivilgesellschaft war schließlich auch ein Begriff. Ja, das heißt, also eine der Übersetzungen war Zivilgesellschaft. Jetzt, Zivilgesellschaft wurde auch ganz unterschiedlich verstanden, also in Osteuropa hat der Begriff eine andere Bedeutung bekommen. Dieser Begriff wurde übernommen ein bisschen auch um 2000 herum, glaube ich, auch hier in Österreich, auch im Rahmen eines bestimmten politischen Zusammenhangs. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass wenn wir sagen, Zivilgesellschaft, damit meinen wir sozusagen eine Reihe von, also sozusagen der Sektor der Gesellschaft, wo die Leute in NGOs organisiert sind, staatsgewacht sind sozusagen, subventioniert werden, wenn es gut geht, wenn nicht dann schauen müssen, dass sie den dritten Sektor ansprechen, dann ist es der dritte Sektor, also den zweiten Sektor in dem Fall ansprechen, also die Wirtschaft oder so. Also so, das heißt, es wird doch sehr örtlich verstanden, das ist bei Gramsci, wie gesagt, überhaupt nicht der Fall. Also er spricht das selber an und kritisiert das auch sehr, wenn man so versteht, den Begriff. Zivilgesellschaft ist nicht etwas, ist nicht sozusagen eine Bestandteil einer Gesellschaft, sondern Zivilgesellschaft ist eine Funktion. Und was ist diese Funktion? Es geht, glaube ich, das zu verstehen, und ich glaube, das wird uns vielleicht unsere Frage ein bisschen näher bringen. Ich folge da dem Mitherausgeber dieser Gefängnishefte, ein deutscher Politologe, Soziologe, Wolfgang Fritz Haupt, kennen viele wahrscheinlich auch. Seine These ist, und dieser Text, den ich jetzt, aus dem ich zitiere, ist eigentlich relativ alt, in den 80er Jahren hat er das geschrieben. Er sagt, das Wort sei zu übersetzen als die Dimension der Zivilität, der Bürgertugenden, des Bürgersinns. Der Bürger können wir im Deutschen oder Bürgerin nicht so übersetzen, dass daraus dann sozusagen Citoyen oder sowas wird. Oder Citizen wird. Das gibt es im Deutschen nicht. Das ist historisch bedingt. Es gibt im Deutschen das Wort nicht. Die Unterscheidung zwischen Bürger und Citizen gibt es nicht. dann können wir das auch nicht abbilden, sozusagen im Deutschen. Auf jeden Fall meint er aber diese Ebene, diese andere, überhaupt der zivilisierten Gesellschaft, der Zivilisation in einem Sinn, der auch Fragen der Lebensgestaltung, Gewohnheiten, Empfindung, Seh- und Ausdrucksweisen, der Wirklichkeit und so weiter umfasst. Kann man die Sache so wenden, dass man Società Civile mit Kulturgesellschaft oder mit kulturellem Leben übersetzt, fragt er, und sagt, oder mit kulturellem Verhältnis. Das ist ein Vorschlag. Wenn ich jetzt das mit einer Stelle aus den Gefängnisheften, wo Gramsci auf einen Literaturhistoriker und Literaturmenschen, des Anktis heißt er, rekurriert, wenn ich das jetzt zusammenlese, diese beiden Stellen, wo er über Kultur redet, dann kommt etwas Eigenartiges raus, also interessant Eigenartiges, glaube ich. Was bedeutet Kultur? In diesem Fall fragt Gramsci eben in Bezug auf Francesco de Sanctis. Er sagt, es bedeutet zweifellos eine kohärente, einheitliche und national verbreitete Auffassung vom Leben und vom Menschen. Eine laizistische Religion, eine Philosophie, die eben Kultur geworden ist, die also eine Ethik, eine Lebensweise, ein ziviles und individuelles Verhalten hervorgebracht hat. Also das scheint mir sehr interessant zu sein, weil wir es hier mit einer Sphäre zu tun haben, die sozial ist, die sozial definiert ist, die keineswegs als irgendeine Form von Verbindung dargestellt ist, sondern, wenn wir so wollen, stets dynamisch ist. Also es kann ja auch nur sozusagen dynamisch sein. National verbreitet, Herr Beutner hat heute gesagt, es gibt diese Kultur, warum sollen wir sie tatsächlich ablehnen? Die gibt es, zumindest gibt es diese Artikulation, diese nationale, und das ist wahr. Also, und da ist das auf jeden Fall auch ein Problem hier in dieser Zeit. Das heißt, es handelt sich hier um Zivilgesellschaft, die als kulturelles Feld den Schauplatz der hegemonialen Kämpfe bildet. Also es gibt keine Hegemonie außerhalb der kulturellen Hegemonie. Hegemonie ist immer in diesem kulturellen Feld denkbar. Ich möchte jetzt, um die Sache ein bisschen zu verkomplizieren, weil eben, es wurde erwähnt, ich habe auch so eine philosophische Ader, jetzt ein bisschen eine weitere Facette einbringen. Es ist sehr interessant. Eigentlich ist es so, dass wir unsere Begriffe stets aus dem Griechischen ableiten. In dieser Tradition, nicht? Also aus dem Griechischen. Dazu gibt es einen hellenistisch geprägten lateinischen Begriff. Dann gibt es halt die Nationalsprachen. Zuerst sind es in der Regel Romanischen und dann Deutsch. Das ist aus dem Grund, dass es immer durch Deutsch hat, dann diese Sprachen später übernommen. Hier im Bereich, also im Begriff, bezüglich des Begriffs der Kultur, haben wir diese griechische Facette nicht. Also ich kenne das nicht aus der Literatur. Und darum ist es mir so eine Art, wie soll ich sagen, zur Gewohnheit geworden, überall nach diesen griechischen Wörtern zu suchen, die Kultur abbilden sollen. Rückwärts gewandt. Weil die Griechen haben offensichtlich diesen Begriff so, wie wir es verwenden, nicht gebraucht. Ich bin auf jeden Fall auf drei Begriffe gestoßen, die, also zwei davon sind neugriechisch und ein Begriff ist altgriechisch, scheint es zumindest. Und hier gibt es etwas Interessantes, glaube ich, weil wir haben heute auch wieder über diese vier Sphären, vier Bedeutungen des lateinischen Begriffs gesprochen. Hier ein Vorschlag, diese drei griechischen Begriffe. Also wenn die Griechen sozusagen, die Griechen auch, vom Anbau gesprochen haben, gut, heute wäre das sowieso eine Frage, Anbau in Griechenland im Moment, das ist, aber damals haben sie Kalergia verwendet, das war Kalergia, also man könnte sagen, das war gute Werke, gute Arbeiten oder so was. Wenn sie jetzt die Kultiviertheit, also so im Sinne von, also wir, das ist ein kultivierter Mensch, kennt sich gut aus, ist zivilisiert, ist höflich oder wie auch immer, und auch belesen, verwendet man den Begriff heute auch kulturell. Also es ist eindeutig übernommen aus dem Lateinischen. Und dann gibt es einen Begriff, wenn man von Zivilisationen redet, zum Beispiel von älteren Kulturen, wenn man sagen will, die Kultur der Azteken oder so, dann verwendet man diesen Begriff, der nämlich den Begriff Polis in sich hat. Also das ist Politismus. Politismus ist ein neuerer Begriff auch, obwohl, also das muss ich noch herausfinden, höchstwahrscheinlich auch in also einen altgriechischen Kontext auch hat. Also es ist ein Begriff, der auf eine andere Art und Weise als dieser politische Staat oder diese politische Gesellschaft sozusagen den Begriff Polis in sich trägt. Also die Einheit, wo laut Hannah Arendt Politik überhaupt stattfinden kann. Nicht? Also eine örtliche, aber auch eine funktionale Einheit. Das scheint mir deswegen sehr wichtig zu sein, weil das ist genau das, was ich zumindest versuche mit dem Begriff Kulturalität darzustellen oder abzubilden. Und gleichzeitig aber das, was wahrscheinlich Gramsci versucht sozusagen als Zivilgesellschaft zu bezeichnen. Also Zivilgesellschaft ist, wenn wir so wollen, eine Funktion, in der, wenn wir es so nennen wollen, über Kulturalität Machtverhältnisse verhandelt werden. Man kämpft um Macht und tut dies aber über etwas, was man als Kultur bezeichnet. Und hier ist es auch sehr wichtig, Gramsci erwähnt einigen eigentlich absetzen, dass er, wenn er von Kultur redet, keineswegs die Kunst meint. Kultur und Kunst sind unterschiedlich, ganz eindeutig. Hingegen aber spricht er, und das ist nicht selten, von Kritik. Er sagt, jede Kultur bringt eine Literaturkritik hervor und auch macht eine Gesellschaftskritik hervor. Also für ihn ist Kultur und Politik offensichtlich ein Kontinuum. Das heißt, ich schließe daraus, dass dies vielleicht uns als Bild oder als Begriff oder als Konzept dienen könnte, Kulturalität und Zivilgesellschaft als eine andere Art von Kulturbegriff zu etablieren, die mit all dem, was wir bis jetzt gehört haben, sicher zu tun hat, aber mit einem anderen Akzent daherkommt. Zweitens, Kontingenz der Kultur. Kontingenz ist eigentlich ein alter Begriff, ein ontologischer Begriff, logischer Begriff. Man kennt es ja aus der Teilweise von Luhmann, man kennt es aber auch in der Philosophie, zum Beispiel über Michel Foucault, aber auch über Laclau und diese Leute, die ich erwähnt habe, im politiktheoretischen Zusammenhang. In Gramsci's Ausführungen wird es deutlich, Kultur ist ein hegemoniales Konstrukt, das seinerseits Hegemonie erst überhaupt ermöglicht. Das heißt, Konsens ist ein Ausdruck des kollektiven Willens, wie er sagt, der kulturell hergestellt wird, also der Konsens ist hergestellt. Jede Kultur ist also kontingent, aber in diesem Sinne kontingent. Nicht nur, weil jede Kultur konstruiert ist, wie wir wissen. Hier gibt es sozusagen noch einen Vorschlag, zu verstehen, zu analysieren, wie diese Kultur konstruiert ist, nämlich durch Hegemonie. Das heißt, Kulturen sind nicht essentiell und notwendig, sondern sind immer eine neben vielen möglichen Ausformungen. Darum kann man Kulturen auch so lesen, sozusagen als Produkt des hegemonialen Kampfes. Und hier möchte ich jetzt eben jenen Autor zitieren, den ich ein paar Mal schon in dem Zusammenhang zitiert habe, der Kultur wiederum in dieser zugleich kollektiv konstruierten und kollektive konstruierenden Eigenschaft beschreibt, aus einer anderen Perspektive als Gramsci, wie gesagt, und als eine Ordnung beschreibt und eine Ordnung nennt. Das ist Michel Foucault. Zwei Zitate. Das zweite habe ich ein paar Mal schon gebracht, sind beide aus der Ordnung der Dinge. Die Ordnung, sagt er, ist zugleich das, was sich in den Dingen als ihr inneres Gesetz, als ihr geheimes Netz ausgibt, nachdem sie sich in gewisser Weise eine betrachten. Und das, was nur durch den Raster eines Blicks, eine Aufmerksamkeit einer Sprache existiert. Also es ist eine zirkulare sozusagen Form, die hier beschrieben wird. Man könnte sagen, eine Ordnung ist eine Ordnung deswegen, weil man diese Ordnung als eine Ordnung sieht. Und als die einzige mögliche Ordnung sieht. Und das ermöglicht natürlich die Hegemonie auch. Also hier sehe ich eine, wenn wir so wollen, eine Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden. Das zweite lasse ich jetzt einmal, das ist eine Weiterführung aus zeitlichen Gründen. Wir können also eine Kultur als Ordnung dekodieren. Dies ermöglicht einen kritischen Blick, wenn wir so wollen, auf partikularistisch-possessive Inbetriebnahme von Kultur. Das wurde erwähnt, alle Adjektive weg, aber sozusagen, wenn man die Besitzverhältnisse nicht abschafft, wie soll man die Adjektive nicht abschaffen? Nicht? Also, wie soll man sagen können, das ist nicht von mir aus die deutsche Kultur? Nicht? Also, wenn es tatsächlich auch, ja, ich bringe es leider nicht auf eine einfache Art auf den Punkt, aber wenn es Museen gibt, wo deutsches Kulturgut vorgestellt, dargestellt, präsentiert wird, wie soll man dann das Wort Deutsch im Zusammenhang mit Kultur abschaffen? Geht nicht. Es ist ein positives Verhältnis, ein Besitzverhältnis. Auch im übertragenen Sinne. Das heißt, wenn wir das kritisieren wollen, dann müssen wir immer zeigen können, dass es sich eigentlich um ganz normale Kontingente, wenn wir so wollen, weil für mich wäre Kontingente die Normalität, Ordnungen haben. Also Kultur ist eine Ordnung, ist ein Produkt und Schauplatz der Hegemonie zugleich. Der letzte Punkt, Universalisierung als Strategie, habe ich das genannt. Die Hegemonie-Theorie basiert einfach auf dem Akt des Überzeugens. Der Konsens erfolgt durch Überzeugung der Subalternen und der verbündeten Klassen, so Gramsci. Das ist nur möglich, wenn es der Klasse mit Hegemonieanspruch gelingt, die eigenen Interessen, die gesellschaftlichen Vorstellungen als Allgemeininteressen und Sehnsüchte, Wünsche zu artikulieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den kennen wir auch aus der Geschichte. Man könnte auch sozusagen von einem nationalen kollektiven Willen reden, der durch die Universalisierung des Partikularen zustande kommt. Also das Partikulare meines, mein Interesse, soll universalisiert werden. Ich muss euch zum Beispiel sagen können, dass wir jetzt alle einen Kaffee brauchen, weil ich einen Kaffee brauche. Oder so. Ja, aber ich muss auch einen Weg finden, dass wir alle einen Kaffee kriegen, dass ich auch organisiert. Schon habe ich die kulturelle Hegemonie sozusagen. Und das kann man dann Parkhandskultur nennen von mir aus. Das wäre ein Also Kultur heißt sozusagen in diesem Zusammenhang Universalismus der führenden Klasse. So könnte man es auch auf den Punkt bringen. Sie kennen alle diese Werbesorgen der Wirtschaftskammer, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Das ist das, was ich meine. Also das ist genau, sozusagen, also wenn es gelingt, diesen Satz, der so, ja, wienerisch sozusagen Botschaft klingt, tatsächlich auch lebbar zu machen, erlebbar zu machen, dann ist sozusagen die Hegemonie schon gelungen. Das heißt, das Aufzeigen der Kulturalität, also der Partikularität und Kontingenz von diesen Ordnungen, umgekehrt, wäre hier wiederum eine wirksame Lebensstrategie gegen Universalismus. Also auf der einen Seite ist es möglich, sozusagen den Kulturalismus zu kritisieren auf diese Weise, auf der anderen Seite die Indifferenz gegenüber der Kultur und die Übersteigerung sozusagen des eigenen in Form des Allgemeinen. Dagegen kann man, glaube ich, auch hier agieren. Eine letzte Folie sozusagen als Fazit. Die politische Theorie der Interkulturalität muss wahrscheinlich wie jede kritische politische Theorie die eigenen Entstehungsbedingungen, Existenzbedingungen, aber sowie auch die eigenen problematischen Konsequenzen in den Blick nehmen können. Und in diesem konkreten Fall, glaube ich, wie ich vorhin gesagt habe, oder am Anfang auch gesagt habe, geht es um Kulturalismus und Universalismus. Das sind in meinen Augen die natürlichen Feinde jedes interkulturellen Konzepts. Und ich bin der Meinung, dass man dieses Analyserasters, der Wissenschaftler des Analyserasters Kulturalität, in einer Macht- und Hegemonie-theoretischen Perspektive diese beiden Machtdiskurse kritisieren kann. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand ein Vortrag von Hakan Gürses mit dem Titel Kulturalität in Hegemonie und machttheoretischer Perspektive, der bei der Tagung Interkulturelle Kompetenz in der Kritik im Februar 2015 in Wien gehalten wurde. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.